Offen Kaffee mit Kathi Schad, der neue Podcast.
Also natürlich ist Seelsorge in Psychotherapie sind unterschiedliche Dinge, aber es gibt natürlich viele Fragen, die sich überschneiden. Eine Frage, um nur eine herauszunehmen, ist zum Beispiel die Schuldfrage. Jeder Psychiater und jede Psychotherapeutin weiß für psychische Konflikte und so weiter, welche Bedeutung da die Schuldfrage haben kann. Und in jedem Menschen gibt es diese Schuldfrage.
Ja, ich freue mich heute, Bischof Benno Epps bei mir zu haben. Er ist seit fast 11 Jahren Bischof der Diözese Feldkirch. Mit ihm werde ich heute darüber sprechen, wie es sich als Bischof so lebt, woran er eigentlich glaubt, wie er seine private Zeit verbringt und warum er Psychotherapeut geworden ist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wie geht es Ihnen heute?
Mir geht es heute gut. Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir und noch etwas Schönes auch vor mir, das Interview jetzt, aber auch am Abend noch einen Gottesdienst mit jungen Leuten. Das ist so ein Ostergottesdienst für Jugendliche, junge Erwachsene. Das wird heute Abend noch stattfinden, wo ich auch dabei sein darf. Ja, die Zeit war jetzt sehr intensiv, die letzte Zeit, die Osterzeit, die Karwoche, mit sehr vielen Gesprächen, sehr vielen Besuchen im Gefängnis, im Altersheim, im Spital und auch die schöne Gottesdienste, die Freude machen, aber die letztendlich auch anstrengend sind.
Also die Osterzeit ist schon immer so ein bisschen Marathon für Sie.
Ja, das ist ein Marathon, das könnte man als Marathon bezeichnen. Aber das Schöne natürlich an so einer Zeit ist, dass es wirklich um das Wesentliche geht. Es geht um das Spirituelle, das Religiöse, das mir wichtig ist. Und als Bischof hat man natürlich sonst auch sehr viel Organisatorisches zu tun, sehr viele Sitzungen, weil die Kirche ja und eigentlich auch ein bisschen eine Firma ist sozusagen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und so. Aber das Schöne an der Karwoche ist, da geht es wirklich um das Sterben Jesu, um die Zuwendung zum Leid, aber gleichzeitig auch um diese große Hoffnung, diese Zuversicht, dass das Leben stärker ist als der Tod. Und das ist auch diese schöne christliche Botschaft für die Welt. Und das macht auch Freude und gibt Kraft.
Hoffnung ist in diesem Kontext, glaube ich, das richtige Stichwort, weil wenn man im Moment morgens aufwacht, dann wird man ja immer direkt mit den schrecklichen Nachrichten in der Welt konfrontiert. Geht es Ihnen manchmal deshalb schlecht?
Ja, das ist schon so, das merke ich jetzt gerade auch letzte Woche. Ich bin im Gefängnis gewesen, ich bin im Spital gewesen, in meinem Sozialzentrum. Ich habe mit vielen Menschen geredet, denen es nicht so gut geht. Und ich merke, dass mir das manchmal schon auch schwer auf dem Herzen liegt, wenn man sich auf Menschen einlässt, wenn man auch ihre Probleme und Sorgen hört, dann lässt einen das und mich lässt das nicht kalt. Und das ist natürlich auch das, was mit dem Kreuzweg Jesu, wenn ich das jetzt etwas theologisch sage, stark verbunden ist. Der Leidensweg Jesu sagt im Grunde genommen, dass Gott alle Leidenswege von Menschen mitgeht. Es gibt keine menschliche Situation, die gottbindungslos ist, weil Jesus selber am Kreuz diesen Spruch sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch diese tiefe Einsamkeit. Und das ist etwas, was mich schon persönlich sehr berührt. Aber gleichzeitig natürlich ist mein Auftrag und auch meine innere Haltung die Haltung der Hoffnung und die Haltung der Zuversicht. Und das gilt natürlich auch, wenn ich die verschiedensten Nachrichten höre und die Kriegssituationen, die schrecklichen Ermordungen im Krieg oder durch Terror, die Hungerkatastrophen von Menschen, das ist schon etwas, was mir manchmal auch ganz schwer unter die Haut geht und wo ich halt versuche zu helfen, zu gestalten, wo es mir als Bischof möglich ist.
Das heißt, Ihr theologischer Blick hilft Ihnen ein bisschen, die Situation besser zu verkraften, ja, oder vielleicht auch anderen Menschen dabei zu helfen?
Das glaube ich schon. Da hilft mir natürlich die Theologie, weil ich der Grundüberzeugung bin, dass letztendlich das Gute sich durchsetzt. Der große Theologe Karl Rahner hat einmal gesagt, dass Ostern heißt, das Gute hat begonnen, sich durchzusetzen. Oder es hat begonnen, dass alles gut wird. Also das heißt, Ostern ist eine Dynamik und das ist auch meine Hoffnung als Psychotherapeut, dass es keine Lebenssituation gibt, die nicht auch eine Sinnchance, eine Sinnmöglichkeit hat. Und oft ist es so, dass der Nullpunkt im Leben, wo man das Gefühl hat, so jetzt ist alles aus, alles fertig, dass der Nullpunkt manchmal auch eine Chance hat, dass etwas neu beginnen kann, dass ich mich vielleicht neu orientiere, mich etwas Neuem zuwende. Und insofern bin ich natürlich typisch ein hoffnungsvoller Mensch, theologisch, psychologisch und zum Glück auch einfach von meinem Leben her.
Das ist schön zu hören. An was glauben Sie? Das ist so ein bisschen eine schwierige und wahrscheinlich weit gefasste Frage, aber ich glaube, die brennt vielen unter den Nägeln.
Ja, ich kann das natürlich jetzt auf mehreren Perspektiven her sehen. Also das eine ist, wenn ich jetzt ganz menschlich anfange, dann glaube ich an das Gute im Menschen. Also ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch im Innersten einen guten Kern hat, dass jeder Mensch im Innersten ein sinnvolles Leben führen möchte, glücklich sein möchte, dass es oft nicht gelingt, das wissen wir alle. Und insofern glaube ich persönlich an das Gute im Menschen und so möchte ich auch Menschen begegnen.
Das klingt
nicht,
schön.
Nicht als Feind oder Feindin, als Gegenüber, als Kontrahent, sondern als jemand, der auch oder die auch versucht, ein gutes, glückliches, sinnvolles Leben zu führen. Das ist so der menschliche Zugang. Für mich als Theologe natürlich in vielen Situationen vor Leid und Krankheit und Ausweglosigkeit ist die große Hoffnung, dass Gott jeden Augenblick mit unserem Leben verbunden ist. Das ist meine große und tiefe Überzeugung, dass Gott immer auch schon da ist in einer Situation, in jeder Situation meines Lebens, auch wenn ich ihn vielleicht manchmal nicht spüre oder mir schwer tue, wenn es mir ganz schlecht geht, das auch anzunehmen. Aber das ist meine große Hoffnung, die mir hilft. Und das glaube ich auch. Und ich glaube, und das ist für mich auch ein ganz ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt gerade Ostern gehabt haben, ich glaube auch, dass das Leben auf dieser Welt schön und wunderbar ist, aber dass das nicht alles ist, sondern dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass unser Leben als Menschen auch geborgen ist in dieser guten Hand Gottes. Also ich glaube auch an die Auferstehung von den Toten, dass Menschen weiterleben, dass Freundinnen, Freunde von mir, Verwandte, die gestorben sind, dass ich mit denen auch in Kontakt sein kann, dass die leben und dass die nicht irgendwo im Nichts auf einem Friedhof, wenn man es jetzt ein bisschen brutal sagt, versunken sind. Das ist auch ein Glaube, der mich trägt. Und was für mich auch noch ganz ein wichtiger Punkt ist, das ist so der Grundsatz, in der Philosophie ist es bekannt unter dem kategorischen Imperativ von Immanuel Kant, der da ungefähr so geht, dass er sagt, oder handle so, dass das, was du tust oder die Maxime oder die Grundsätze deines Handelns zu allgemeingültigen Gesetzen werden können. Mhm. Das heißt, dass jeder Mensch so handeln sollte, so leben sollte, dass wenn alle so leben wie er oder sie, dass es dann möglichst vielen, möglichst allen gut geht. Das ist so mein ethisches Prinzip, wo ich mir denke, wenn sich alle Menschen bemühen würden, ein bisschen nach dem zu leben, dann würde es immer mehr Menschen gut gehen. Und das ist auch etwas, woran ich glaube, wofür ich mich einsetze und wo ich ein bisschen versuche, halt meinen Beitrag zu leisten.
Das sind jetzt ja alles sehr, sehr konkrete Aussagen. Hat sich das in den letzten Jahren noch verändert oder geschärft?
Ja, das schärft sich natürlich ständig. Und wenn Sie mich in 2 Wochen interviewen würden, dann würde ich vielleicht andere Dinge sagen. Das hängt von der Lebenssituation ein bisschen ab, oder? Und ich habe jetzt halt gerade die letzte Zeit viel mit Leid, Krankheit, Tod, Sorgen von Menschen zu tun gehabt. Und da ist natürlich dieses Element für mich wichtig geworden. Wenn Sie mich in der Urlaubszeit fragen, wo ich ein paar schöne Wanderungen gemacht habe, dann würde ich vermutlich, und das ist mir auch ganz was Wichtiges, das Ganze ein bisschen von der Schöpfungstheologie her angehen, dass ich sagen würde oder auch oft sage, das ist jetzt keine fiktive Aussage, sondern aber dass ich immer sage, dass auch in der Natur sehr, sehr viel Kraft gibt. Und das, ich glaube auch an die Kraft, um auf die Frage zu antworten, was glauben Sie? Ich glaube auch an die Kraft in der Natur und ich glaube auch, dass Gott uns durch die Wirklichkeit umarmt, in der wir leben. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Frühling einen wunderschönen Frühlingsspaziergang mache mit diesen Blüten, alles, was so neu zu leben beginnt, wo man das Gefühl hat, da kann eigentlich nichts mehr wachsen, dann merkt man, dass das auch eine Meditation ist, die österlich ist, die hoffnungsvoll macht, die Zukunft, die nach Zukunft riecht, wenn man das so sagen möchte. Das wäre dann die Aussage. Also es ist so, es ändert sich schon. Je nach den Fragen, die mir das Leben auch stellt. Mein Lehrer als Psychotherapeut war ja der Viktor Frankl. Und der hat immer wieder diesen Satz gesagt, nicht wir stellen dem Leben die Fragen, sondern das Leben stellt jedem und jeder von uns die Fragen. Und unsere Aufgabe ist es, auf die Fragen, die mir das Leben stellt, zu antworten. Die Antwort zu finden. Und insofern fallen natürlich in so einem Gespräch dann die Antworten auch ein bisschen nach Lebenssituation aus.
So ein bisschen eine Momentaufnahme.
So ist es, ja.
Sie sind mit 26 Jahren zum Priester geweiht worden und mittlerweile seit fast 11 Jahren Bischof von Feldkirch. Haben Sie irgendeinen dieser Schritte jemals bereut?
Nein, die habe ich nicht bereut. Das war bei mir so, dass ich vorher, die Zeit davor war, die war ziemlich heftig. Also ich habe mir nicht sehr leicht getan mit der Entscheidung zum Priesterberuf, weil damit natürlich auch eine Lebensform verbunden ist.
Da gehen wir gleich später nochmal gerne drauf ein.
Ja, man verzichtet auf die Familie und so. Das war für mich eine große Frage. Und zum Glück, und da bin ich dem lieben Gott wirklich dankbar und vielen Menschen, die mir begleiten, nach der Entscheidung habe ich das nie bereut. Also das klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen kitschig, aber da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Weil das Schlimmste natürlich für einen Priester, wenn du auf diesem Weg bist, wäre, wenn du den Glauben verlierst, wenn du den Glauben an Gott verlierst, den Glauben an die Welt, die Freude verlierst, dann bist du eigentlich schachmatt. Und bisher hat mich Gott das Leben zum Glück davor bewahrt und da bin ich schon sehr dankbar.
Gäbe es überhaupt einen Weg rückwärts wieder aus dem Priesteramt raus?
Na, es gibt natürlich immer, es gibt immer einen Weg raus, oder? Zum Glück leben wir heute in einer anderen Zeit wie vor 50, 100 Jahren, wo ein Ausstieg aus einem bestimmten Beruf ein Skandal war, da warst du dann geächtet, da warst du vielleicht auch gesellschaftlich und so weiter erledigt. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Aber natürlich ist es, wäre das ein massiver Schritt, wenn man sich für etwas entschieden hat. Wenn man auch die Treue in dem Sinn versprochen hat, wenn man sein Leben auf eine Karte setzt und man kommt irgendwann drauf und das war die falsche, das wäre eine große persönliche Krise natürlich.
Wie sieht denn so ein Tag als Bischof aus? Nehmen Sie uns doch mal mit. Also ich stelle mir das wahnsinnig vielfältig vor.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr unterschiedlich. Da kann man, wenn ich jetzt einfach den heutigen Tag zum Beispiel hernehme, dann ist es so, dass ich natürlich in der Früh aufstehe. Ich versuche am Morgen auch eine Meditation zu machen, Gebet. Dann habe ich heute schon ein paar Sitzungen gehabt, Gespräche. Das eine war mit der Christophorusbruderschaft, wo ich auch zuständig bin. Das ist so eine soziale Vereinigung, wo ich derzeit auch eine Funktion habe. Dann hat es ein paar Sitzungen gegeben. Dann gab es Medientermine. Heute Nachmittag, dann gibt es jetzt am Abend dann noch einen Gottesdienst mit Jugendlichen, einen Ostergottesdienst und dann habe ich heute auch schon einige Gespräche geführt mit Abgeordneten, Landtagsabgeordneten aus Liechtenstein, weil dort derzeit gerade das Religionsgemeinschaftengesetz geändert wird und ich da sozusagen mich in die Diskussion einbringen möchte. Und dann gibt es auch noch eine Zeit des Büros, hat es heute gegeben, wo ein paar Briefe noch diktiert habe und unterschrieben habe. Das ist so der heutige Tag. Und jeder schaut komplett anders aus. Und da gibt es Tage, da bin ich halt viel im Spital, bei Krankenbesuchen, dann gibt es Gottesdienste. Dann gibt es natürlich auch viel Organisatorisches, Sitzungen mit den Amtsleitern. In der österreichischen Bischofskonferenz habe ich auch ein paar Themen, für die ich zuständig bin, für die Caritas zum Beispiel oder auch für die Finanzen. Es gibt halt auch Finanztermine, so in die Richtung.
Also auch wirklich sehr abwechslungsreich, ja. Aber auch Papierkram hier und da mal.
Es gibt auch Papierkram, wobei das habe ich auch lernen dürfen. Das Entscheidende ist gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und je besser die sozusagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, je unterstützender, desto mehr kann ich meine ursprüngliche Berufung leben, nämlich die Berufung als Seelsorger, als Begleiter, als Unterstützer für Menschen. Und das versuche ich schon, dass ich möglichst viel Zeit auch für das finde.
Mhm. Zu Ihrem 10-jährigen Bischofsjubiläum waren Sie im vergangenen Jahr im Vatikan, haben auch den Papst getroffen. Mhm. Wie war das? Und wie ist er so?
Ja, also der Papst Franziskus ist, mit dem fühle ich mich sehr verbunden. Ich habe das gleiche Brustkreuz wie er. Das hatte man damals bei der Bischofsweihe, also nach der Bischofsweihe mal gegeben. Ich war der erste deutschsprachige Bischof, den er ernannt hat, und fühle mich mit ihm sehr verbunden. Habe öfter das Glück gehabt, auch schon ihn zu treffen. Ich war auch bei der Familiensynode 2015 einmal 4 Wochen in Rom, ununterbrochen, wo der Papst Franziskus auch immer dabei war. Da ist es um das Thema der Familie gegangen. Da war ich der Delegierte der österreichischen Bischofskonferenz für dieses Treffen. Und so jetzt versuche ich so 1-2 Mal im Jahr in Rom zu sein, ihn kurz zu treffen. Er ist natürlich für mich ein großes Vorbild, das muss ich schon sagen. Erstens ist jetzt natürlich mit seinen 87 Jahren gesundheitlich angeschlagen, wie er seinen Dienst macht. Das ist wirklich für mich großartig und bewundernswert. Aber er ist für mich natürlich ein großes Vorbild, weil er dem Pontifikat, also seiner Amtszeit, ein klares Gepräge gegeben hat, nämlich der Einsatz für Gerechtigkeit, für die Armen, für die Menschen, die unter die Räder kommen, die keine Stimme haben, die irgendwie an den Rand gespült werden. Das ist eines seiner ganz großen Themen, die Barmherzigkeit mit den Armen, auch mit denen, die schuldig sind. Er war jetzt gerade wieder im Gefängnis am Gründonnerstag, um die Fußwaschung zu machen, diese symbolische Geste. Und das andere große Thema ist die Bewahrung der Schöpfung. Er setzt sich ja seit seinem Schreiben Laudato Si sehr für die Bewahrung der Schöpfung ein und hat einmal dieses dramatische Wort auch geäußert, dass die Mutter Erde unter die Räuber gefallen ist, so wie der barmherzige Samariter unter die Räuber gefallen ist. Und das ist ihm ein ganz großes Thema, die Zukunft der Welt, die Zukunft der Schöpfung. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das jeden Menschen, der ernsthaft lebt und zu leben versucht, sich überzeugt wissen muss, wie ernst auch dieses Thema ist. Und das dritte ganz große Thema, das ich auch großartig finde, ist der Einsatz für den Frieden, wo er auch sehr leidet an verschiedenen Situationen, sprich Gaza-Konflikt, sprich der Krieg in der Ukraine. Das weiß ich vom Papst oder auch von dem Kardinal, der ihn da berät, in dieser Frage, der Kardinal Kurt Koch, mit dem ich befreundet bin, wie der Papst auch da sich bemüht im Hintergrund und wie er dann merkt, wie er halt auch gegen eine Wand redet oder teilweise halt auch wieder Rückschläge hat beziehungsweise nicht weiterkommt mit seinem Wunsch, mit seiner Sehnsucht nach Frieden, nach Verhandlungen und so weiter. Und das bewundere ich ehrlich gesagt schon auch sehr und ist für die Zukunft der Welt ganz wichtig.
Ihre beruflichen Aufgaben haben sich ja auch ein bisschen verändert, nachdem Sie jetzt auch für Liechtenstein zuständig sind. Hat sich das auch jetzt in Ihrem Alltag wiedergespiegelt schon? Haben Sie mehr Aufgaben?
Es hat sich im Alltag schon einiges so verändert, weil Liechtenstein natürlich ganz eine andere Kirchensituation ist wie Österreich, Deutschland oder der Schweiz oder so, oder Italien oder noch einmal ganz anders wie Frankreich zum Beispiel. Und deshalb fordert mich Liechtenstein schon sehr, weil es da, erstens muss ich die Leute alle neu kennenlernen, zweitens funktioniert die Kirche komplett organisatorisch komplett anders wie bei uns. Und drittens, ein dritter großer Punkt ist auch, dass es derzeit eine Veränderung der Gesetzessituation der Kirche gibt. Es gibt ein Religionsgemeinschaftengesetz, soll es geben. Und das erfordert natürlich viele Diskussionen. Es ist auch wichtig, dass die Kirche sich einbringt. Und insofern ist Liechtenstein für mich derzeit schon zeitlich ein großes Thema. Es macht mir auf der anderen Seite aber Freude auch. Neue Menschen, nette Menschen, die kommen wirklich sehr offen auf mich zu, freuen sich auch, habe ich das Gefühl, dass ich diese Aufgabe übernommen habe. Und jetzt hoffe ich, dass es dann irgendwann auch wieder zu Ende geht. Nicht, weil es nicht schön ist, sondern weil es halt einfach von der Menge her für mich schon ein großes Thema ist. Mhm.
Vollkommen nachvollziehbar. Jetzt haben Sie vorhin schon mal angedeutet, dass Ihre Entscheidung, Priester zu werden, nicht immer ganz so klar war. Haben Sie sich auch mal ein anderes Leben vorgestellt, ein, ich sag mal, bürgerliches Leben mit Familie oder?
Ja, das war schon ein großes Thema, weil für mich war erstens die Frage, was soll ich studieren? Mhm. Also mein erstes Thema war natürlich Mathematik, weil ich war eigentlich, Mathematik war ich eigentlich, da war ich eigentlich sehr, sehr gut. Das war der eine Punkt, das wär so eine Schiene gewesen. Das andere war ein bisschen diese soziale Schiene. Ich habe mir genauso Medizin, Psychologie habe ich dann eh studiert und Theologie so vorstellen können.
Das sind ja ganz unterschiedliche Fachrichtungen.
Ja, das schon. Und irgendwie habe ich dann natürlich das Medizinische auch so ein bisschen ausgelebt, unter Anführungszeichen. Ich war 7 Jahre lang in Innsbruck bei der Rettung als Notfallsanitäter tätig während dem Studium. Und habe das ein bisschen erlebt, aber letztendlich habe ich mir die Frage gestellt, wo kann ich mit dem, was ich irgendwie kann, mit den Fähigkeiten, die mir, wenn ich es theologisch sage, Gott geschenkt hat, wo kann ich da am meisten den Menschen helfen oder für sie da sein? Dann habe ich mir eigentlich gedacht, ja, das ist Theologie, das als Priester. Das war, gläubig war ich auch, das verdanke ich meinen Eltern und auch das war zum Glück auch da. Und dann habe ich mich auf diesen Weg eingelassen und das war dann schon ein langer Entscheidungsweg. Ich war dann auch ein Jahr lang in Paris, habe in Paris studiert. Das war dann auch ein bisschen eine Situation, einmal wegzukommen
von daheim, von
allen Einflüssen in die Freiheit. Wobei ich dann gemerkt habe, dass Freiheit doch schwierig sein kann und einem große Sorgen machen kann, wenn man so allein in einer Großstadt ist und eigentlich niemanden kennt und andere Sprache und
ein bisschen Einsamkeit.
Niemand interessiert sich eigentlich für dich oder so. Mhm. Oder das klingt in dem ersten Moment super, aber das weiß jeder Student, jede Studentin, wo einmal irgendwo weg ist. Das hat sehr viele schöne Seiten und alle sagen, ja super, dass du das machen kannst und war großartig da und da studieren, aber damit auch viel Lebensveränderung und teilweise vielleicht auch Leid und seelische Sorge verbunden ist, das vergisst man dann. Aber dieses Jahr war dann so, dass ich danach noch einmal in ein Kloster gegangen bin, weil ich eigentlich mir so gedacht habe, dass ich diesen Weg als zum Priestertum eher verlasse und bin dann aber länger in einem Kloster gewesen in Frankreich, ein paar Wochen. Und dort habe ich mich dann eigentlich neu erfangen, das hätte man jetzt böse sagen, auf Mundart. Mhm. Also bin ich wieder in die Spur habe wieder in die Spur zurückgefunden und dann bin ich dann und darum habe ich vorher auch gesagt, dass der Weg zur Entscheidung war doch ziemlich turbulent, ja, halt ein bisschen hin und her, ist halt, wobei ich heute froh bin, dass, oder wenn alles so glatt geht, dann kommt halt der Rumpel ein bisschen später.
Gibt es heute Dinge, die Ihnen fehlen?
Ja, fehlen tut mir vieles natürlich, wie jedem Menschen vieles fehlt. Der Jacques Lacan, ein großer Kollege von Sigmund Freud, der die psychoanalytische Schule in Paris gegründet hat, darum kenne ich ihn so gut, da kenne ich ihn halt von der Theorie her, persönlich kenne ich ihn, weil er schon lange tot ist. Jacques Lacan hat immer von einem Monk gesprochen, oder? Also von einem Mangel. Für mich ist es ein schönes Bild, er sagt, ein Kind, wenn es geboren wird, ist es an der Mutterbrust, das ist das unendliche Glück, also das ist wie das Paradies. Und dann wird das Kind langsam entwöhnt, es wird hinaus, es geht in die Welt und erlebt dann, und die große Sehnsucht ist immer wieder diese Sehnsucht, das Paradies wieder zu finden. Und man stellt sich immer andere Dinge vor unter dem Paradies. Das hängt vom Lebensalter ab, das hängt von der Lebenssituation ab. Manchmal, oder auch die Sehnsucht nach einer Familie, nach Kindern. Natürlich geht mir das als zölibatärer Mensch ab, weiß aber genauso, dass es als Psychotherapeut, dass eine Familie leben, eine Partnerschaft leben, Kindererziehung auch eine große Herausforderung sein kann. Also ich bin da nicht naiv und sage, dort ist das Paradies und bei mir ist es schlimm oder so. Aber der Gedanke, dass man immer wieder sich auch nach anderem sehnt und einem mir jetzt Dinge auch abgehen, den kenne ich schon und ich finde das so gut, weil das hält dich lebendig. Sehnsucht ist ja etwas, was den Menschen innerlich bewegt, was mich neugierig macht, was mich auch einmal etwas anderes tun lässt, eine andere Aufgabe vielleicht. Und Sehnsucht finde ich ein schönes Existenzial, also eine schöne innere Kraft. Hat aber auch die Seite, dass man halt den Mangel spürt oder vielleicht etwas gerne hätte.
Wie viel Zeit für Privates bleibt Ihnen eigentlich so neben dem ganzen Alltag?
Das ist eigentlich auch ein großes Thema und wäre auch, wenn wir vorher bei dem waren, bei der Sehnsucht. Oder ein Bischofskollege, der jetzt in Pension ist, hat einmal gesagt, jetzt hat er Zeit für den Mönch. Er hat gesagt, jetzt kann der Mönch in mir leben. Oder? Weil als Priester hast du ja auch den Wunsch, ein spiritueller Mensch zu sein, Zeit für Meditation, für Gebet. Und wenn du natürlich bestimmte Aufgaben hast, dann musst du dir diese Zeit wirklich erkämpfen, weil sich halt so viele Aufgaben...
Weil alles so eingetaktet ist.
So ist ja, und so viel aufdrängt und du immer das Gefühl hast, du bist hinten dran. Das ist halt so. Und darum ist dieser Gedanke, also diese Sehnsucht auch, mehr Zeit zu haben für das Private, die kenne ich natürlich, aber ich versuche zumindest einen Tag in der Woche, wenn es geht, frei zu haben. Ich habe das Glück, dass ich eine Familie habe, meine Nichten und Neffen, die haben schon wieder kleine Kinder, da ist immer irgendwas los, die interessiert jetzt nicht, ob der Großonkel der Bischof ist oder was der ist, das interessiert die überhaupt nicht. Die holen einen irgendwie dann so möglichst direkt und so wieder auf den Boden. Da erlebe ich schon schöne, auch private Augenblicke, die mir persönlich sehr gut tun. Auch wandern, einmal irgendwie unterwegs zu sein, das ist auch etwas Schönes. Aber sonst bin ich jetzt eigentlich ein Mensch, der sehr zufrieden ist und irgendwie ich brauche eigentlich nicht viel. Das ist immer so, das ist von zu Hause her so. Unsere Familie war natürlich sehr... Eine Bauernfamilie, meine Eltern, die waren eigentlich arm, die haben sich dann sehr viel erarbeitet, aber ich bin auch arm aufgewachsen und bin zufrieden.
Also wenn ich jetzt aber so raushöre, private Zeit verbringen Sie schon gerne draußen?
Ja, das schon. Oder? Wenn ich Bewegung, also es war früher war das ein bisschen anders bei mir, weil Sport war... Mord, habe ich mir gedacht.
Ich hab das also nicht der große Sportsfreund.
Nein, war ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat mir dann ein bisschen eine gesundheitliche Krise gebracht, weil ich einfach zu wenig getan habe, ehrlich gesagt. Und jetzt versuche ich das schon. Also ich versuche das schon, Bewegung zu haben, ins Freie zu gehen, wandern zu gehen, einmal im Wald Meditation zu machen. Das mache ich schon und das tut mir auch sehr gut. Und ich glaube, dass Bewegung... ganz, ganz wichtig und notwendig ist. Jetzt werden alle, die mich von früher kennen, lachen, wenn ich so sage. Aber ich meine das ernst.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass Ihre Familie immer noch einen landwirtschaftlichen Betrieb hat und dass Sie da ab und an auch immer noch gerne mal mit anpacken, wenn denn dann Zeit da
ist. Ja, das mache ich schon manchmal. Ich bin natürlich nur für die sogenannten niederen Arbeiten geeignet. Also das ist leider so, dass die Landwirtschaft sich ja auch extrem technisiert hat und viel. Das ist ja auch ein großes Thema, finde ich, für die Bäuerinnen und Bauern, die extrem viel arbeiten, sich extrem einsetzen für gute Lebensmittel in einer Region, aber dass die auch unter massiven Druck stehen, wirtschaftlichem sozusagen. Da möchte ich sagen, nicht mehr für alles geeignet, aber für so Handlangerdienste, so bin ich geeignet und das mache ich auch manchmal gern.
Jetzt leben Sie Ihr Leben lang schon in Vorarlberg, oder? Was schätzen Sie denn an Vorarlberg?
Mein Gott, ich schätze... sehr vieles da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir natürlich in einer Region leben, so empfinde ich das, und war natürlich auch in vielen anderen Orten schon, aber wir leben in einer Region, wo es sauber ist, schöne Natur ist, wo viele nette Menschen sind, das muss ich sagen, wo das Gesundheitssystem gut ist, wo relativ sicher ist. Also alle diese Grundbedürfnisse nach Ernährung, nach guter Umwelt, nach Sicherheit, nach gesundheitlicher Unterstützung und so, das ist da wirklich ideal, finde ich. Und deshalb ist das auch eine wunderbare Region, auch hier zu leben. Es gibt auch viele Menschen, die sehr, sehr offen sind. Und wenn du natürlich schon lange hier lebst und ich jetzt so in der Rolle, habe ich natürlich schon sehr, sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Mhm. Und viele sind wirklich mit vielen sehr freundschaftlich verbunden, auch auf die Weite, weil man kann enge Freundschaften kann man ja nur ganz wenige haben, das geht ja, in Zeitlinie nicht aus. Aber man hat dann das Gefühl, wenn man jemandem begegnet, ja, den kennt man, da fühlt man sich irgendwie wohl, da fühlt man sich irgendwie auch geborgen. Also insofern ist es eine wunderbare Region, wobei es viele andere schöne Regionen auch gibt, aber es ist wirklich ein Geschenk und ich erlebe das auch und ist mir bewusst und da sage ich auch jeden Tag dankbar dafür, da bin ich auch Gott dankbar, dass ich hier geboren bin und hier leben darf.
Mhm. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, dass Sie Psychologie studiert haben und jetzt Psychotherapeut sind. Mhm. Wie kam es dazu? Als erster Teil der Frage und als zweiter Teil der Frage, warum widerspricht das denn eigentlich nicht der Theologie?
Na, der erste Teil der Frage ist eigentlich so, dass das natürlich in meine Grundberufung irgendwie hineingehört hat, den Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen, zu begleiten. Denn dass ich es wirklich angefangen habe zu studieren, war eine Krisenfrage, weil ich mir überlegt habe, eventuell Theologie an den Nagel zu hängen. Mhm. Dann habe ich ein Zweitstudium angefangen.
Schon parallel.
Genau, es war parallel, okay. So quasi ein Plan B, oder? Den ich dann zum Glück nicht gebraucht habe. Oder? Das war's von der ursprünglichen Motivation, Interesse, aber gleichzeitig Plan B. Widersprechen tut sich aus meiner Sicht deshalb nicht, weil ich habe jetzt natürlich doch sehr, sehr, bin ja schon lange Psychotherapeut, schon lange Priester, arbeite schon lange auch mit Psychiaterinnen und Psychiatern zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass natürlich die Psychotherapie auch sehr viel den Menschen hilft und dass es natürlich auch enge Verbindungen gibt. Natürlich ist Seelsorge und Psychotherapie sind unterschiedliche Dinge, aber es gibt natürlich viele Fragen, die sich überschneiden. Eine Frage, um nur eine herauszunehmen, ist zum Beispiel die Schuldfrage. Mhm. Jeder Psychiater und jede Psychotherapeutin weiß für psychische Konflikte und so weiter, welche Bedeutung da die Schuldfrage haben kann. Mhm. Und in jedem Menschen gibt es diese Schuldfrage. Und da hat natürlich die Religion auch ein großes Geschenk, oder? Die Vergebung, oder dass Jesus ganz entschieden sich Menschen zugewandt hat, deren Leben irgendwie ein bisschen daneben gegangen ist, die vielleicht auch Schuld auf sich geladen haben. Und da gibt es zum Beispiel viele, viele Berührungspunkte. Und bei mir ist es natürlich auch so, dass ich viele Leute so psychotherapeutisch oder auch sonst seelsorglich begleite, die im Grunde genommen auf der einen Seite doch auch spüren, dass die Religion wichtig ist in ihrem Leben, und die trotzdem auch oder beides eine psychotherapeutische Qualifikation oder Expertise oder Kompetenz möchten.
Sie können einfach so ein bisschen beide Fachrichtungen so gut vereinen, um dann besser mit den Menschen so zu interagieren quasi.
Ja. Und ich glaube halt, der Viktor Frankl, eben dessen Richtung ich hauptsächlich studiert habe, man macht ja eine andere Richtung auch noch, der redet natürlich einfach von der geistigen und seelischen Dimension des Menschen und das ist natürlich eine Frage des Menschenbildes und ich glaube natürlich, dass in jedem Menschen auch diese seelische, geistige Dimension ist, daher jeder Mensch potenziell religiös auch ist.
Mhm. Haben Sie aus vielleicht psychologischer Sicht eine Idee, weshalb sich gerade viele Menschen von der Kirche abwenden? Weil eigentlich ist die Kirche ja häufig in der Geschichte ein Ort gewesen, wo Menschen hingehen, wenn viele Krisensituationen in der Welt herrschen, und so ein bisschen ein Ort der Sicherheit. Und jetzt hat man eher das Gefühl, dass sich Menschen wieder davon abwenden.
Ja, das hat wahrscheinlich mehrere Ursachen. Also das eine glaube ich, dass natürlich der moderne Mensch ein bisschen andere Zugänge zum Leben hat, weil er oder sie glaubt, dass man für alles quasi, gibt es einen Werkzeugkasten, oder? Es gibt, wenn ich ein medizinisches Problem habe, gehe ich zum Mediziner, wenn ich Geldprobleme gehe, zur Bank, wenn ich richtig, oder? Man glaubt, man kann alles machen. Und Religion zeigt natürlich, dass es eine Dimension gibt und ein lebenswertes Leben auch gibt, wenn ich an eine Grenze stoße. Und deshalb sind natürlich Menschen, die subjektiv das an eine Grenze stoßen, stellt sich natürlich die Sinnfrage und die Glückfrage noch einmal verschärft und anders. Und solche Menschen haben, glaube ich, schon vertieft auch einen Zugang zur Religion, dass sie spüren, dass die Welt nicht am Horizont endet.
Mhm.
Und in einer hedonistischen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo man gefühlterweise alles kaufen kann mit Geld, da brauchst du natürlich nichts anderes, da mache ich mir das alles selber.
Braucht man sich die Welt eher.
Genau, aber das ist ein Trugschluss, oder? Das ist, da gibt es in jedem Leben irgendwann das Erwachen. Aber die Frage ist natürlich, wo finde ich dann das Vertrauen, wo habe ich das Vertrauen, wo finde ich Halt? Und da gibt es jetzt natürlich, und das muss man auch sagen, im Unterschied zu früher, und ich finde jetzt das gut, dass es jetzt so ist, da gibt es natürlich ein größeres Angebot, ist am Markt. Und da haben die Kirchen und die Religionen haben nicht mehr das Monopol. Und das ist so, und das ist auch nicht schlecht, weil dann kommen diejenigen, die in der Religion, im Glauben, in der Hoffnung, eine Kraftquelle, eine Zuversichtsquelle finden, die kommen und jemand anders sucht halt irgendwo anders das, was er oder sie zum Leben braucht. Und das hat sicher ganz wesentlich die Situation verändert.
Das ist einfach mehr Wahlmöglichkeit.
Genau, es ist die Wahlmöglichkeit. Und Wahlmöglichkeit, Freiheit ist etwas, was ich als Theologe immer begrüße. Und das fordert natürlich von den Religionen und auch von den Personen Qualität. Wenn es eine Wahlmöglichkeit gibt, dann ist das etwas, was die Qualität steigert, weil dann wird man versuchen, das möglichst gut zu machen, um möglichst für den Menschen da zu sein. Und letztendlich ist es immer so, wenn jetzt die katholische Kirche hernehmen, für die ich stehe, die ist immer noch am Wachsen. Es ist ja nicht so, dass die kleiner wird. Weltweit wächst die. Aber natürlich jetzt bei uns in Europa und so weiter gibt es natürlich, da ist dieses Angebot größer und daher natürlich auch die Wahlmöglichkeit größer. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, das sagen natürlich schon ein bisschen kritisch, Wahlmöglichkeit heißt auch, ich muss schauen, was ich wähle.
Und beurteilen können.
So ist das. Und es gibt auf dem Markt natürlich viel qualitativ Hochwertiges, sage ich jetzt. Aber es gibt auch viel sehr problematische Dinge. Da kann ich nur hoffen, dass Menschen, gerade wenn sie eine Notsituation haben, wenn sie eine Krisensituation haben, nicht jemandem auf den Leim gehen, der halt nur Geld will oder und ihnen nicht wirklich hilft. Das ist ein bisschen kritisch gesagt.
Aber vollkommen nachvollziehbar. Gibt es Träume, die Sie noch verwirklichen wollen würden? Für sich selbst?
Ja, mir. Nein, ich habe also, dass es irgendwie so weitergeht, wäre mein Traum. Oder? Es gibt nicht etwas, wo ich sage, wenn ich jetzt das muss, ich noch irgendwie erreichen. Ich bin zufrieden, ich habe auch nicht das Bedürfnis oder den inneren Stress, noch dieses oder jenes oder das und das zu tun. Das habe ich überhaupt nicht. Also ich habe diese innere Zufriedenheit und das Glück. Aber ich bin natürlich sehr innerlich, sehr offen und freue mich über jede Überraschung, die mir das Leben noch bereithält oder schickt. Aber es ist jetzt nichts, wenn ich sage, wenn ich jetzt das nicht erreiche oder so. Nicht. Ein kleiner Traum, fällt mir jetzt gerade ein beim Reden, ist natürlich, das habe ich gerade vorher mit jemandem telefoniert, durch das, was ich in Paris studiert habe, oft in der Notre-Dame de Paris gewesen bin und diese Kathedrale leider gebrannt hat, das wäre jetzt schon schön, aber das wenn ich gesund bleibe, werde ich das wahrscheinlich auch erreichen, weil sie Ende des Jahres eröffnet wird. Dort wieder hinzugehen und in dieser schönen Kirche zu sein, das ist jetzt schon ein kleines Ziel, das ich habe.
Ein kleiner Traum, der aber auch verwirklichbar ist.
Hoffentlich schon, ja.
Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage, die ist so ein bisschen aus der Nichts gegriffen quasi. Wenn eine riesige Plakatwand in der Feldkircher Innenstadt stehen würde, und Sie bestimmen könnten, was da drauf steht, was würden Sie drauf schreiben?
Ich würde drauf schreiben, sei dir sicher, Gott ist jeden Augenblick deines Lebens mit dir verbunden.
Das ist schön. Ein bisschen Hoffnung mit in die Welt geben. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für dieses nette Gespräch.
Danke, danke für die Einladung und für das tolle Miteinander jetzt im Gespräch. Danke.
Danke auch.
Diese Podcast-Folge wurde produziert von der Neue Vorarlberger Tageszeitung. Täglich aufs Neue informiert.